Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Ja, und unser heutiges Thema ist die Schmerzforschung und deshalb sind bei uns zu Gast der Dr. Steffen Walter und Sascha Gruß und die beiden sind von der Sektion Medizinische Psychologie. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und wir fangen wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde an.
Also wie gesagt, ich bin der Steffen Walter, bin der Sektion für Psychologie, medizinische Psychologie tätig. Meine Aufgaben sind in Lehre und Forschung. Die Lehre betrifft die medizinische Psychologie und Soziologie und die Grundlagen der Schmerzpsychologie. Die Forschung richtet sich eben, was eben heute Thema ist, die automatische Schmerzerkennung, Companion-Technologie, Mensch-Computer-Interaktion und Grundlagen der Psychotherapie-Prozessforschung.
Ja, mein Name ist Sascha Gruß. Ich habe an der Uni Ulm oben Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Mathe und Informatik studiert und arbeite jetzt auch seit ungefähr 5 Jahren in der medizinischen Psychologie beim Professor Traue und bin dort im Bereich der Datenanalyse, Biosignalverarbeitung und Mustererkennung tätig. Und jetzt seit 2 Jahren bin ich mit dem Steffen Walter in einem Schmerzprojekt involviert und mache dort jetzt auch meine Doktorarbeit über eine computergestützte automatische Schmerzerkennung.
Genau, und das wird ja heute unser Thema sein. Aber zunächst möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen was über eure Sektion wissen. Was hat die eigentlich für Aufgaben innerhalb der Universität?
Also wie gesagt, der eigentliche formelle Stellenwert ist natürlich die vorklinische Lehre. Ich hatte es schon angesprochen, das ist eben die medizinische Psychologie und Soziologie zu unterrichten, in der ersten Linie für Erst- und Zweitsemester und ähnlich dann auch die Grundlagen der Schmerzpsychologie. Wir nennen das Fach Schmerzlass nach, was das erste Semester betrifft. Das ist sozusagen unser Lehrauftrag. Prinzipiell beschäftigen wir uns eben in dieser Abteilung, wie wir bereits angesprochen haben, großes Thema, automatische Schmerzerkennung, Companion-Technologie, also das würde man auf Deutsch übersetzen, benutzerangepasste Systeme. Wir machen auch humane visuelle Emotionserkennung, beschäftigen uns auch mit Traumatologie bei Soldaten. Das sind so die wesentlichen Forschungsfelder, die bei uns aktiv.
Ja, die erste Frage, die sich mir jetzt stellt, ich meine, Schmerz hat ja eigentlich schon jeder erlebt. Mehr oder weniger kommt vor, wenn man den Finger einklemmt, kommt vor, wenn der Zahnarzt ein bisschen zu tief bohrt, sage ich jetzt mal. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und die eine Sache, die einem vielleicht nicht so ganz klar ist, Schmerz ist ja nicht nur eine unangenehme Sache, er hat ja auch eigentlich eine Aufgabe. Oder der Schmerz hat ja eigentlich eine Aufgabe. Welche sind denn das? So ein bisschen.
Also evolutionsbiologisch würde man natürlich anführen, dass der Schmerz die Aufgabe hat, vor Situationen zu bewahren und praktisch Hinweise zu geben, dass mit dem Metabolismus oder mit dem Körper irgendwas nicht in Ordnung ist. Das wären so die zentralen Stellen. Ja.
Und wie empfindet man eigentlich Schmerz? Da ist doch, sind ja Nerven, na klar, Nerven damit, wie funktioniert da so die Verarbeitung? Es ist ja irgendwo ein Signal.
Das Wesentliche eigentlich, was zum Schmerz zu sagen ist, dass es eben eine sensorische, unangenehme Erfahrung ist. Und hier spielen natürlich die sogenannten Nozizeptoren eine entscheidende Rolle und die sogenannten A-Delta-Fasern und C-Fasern. Die A-Delta-Fasern sind tendenziell sozusagen die schnellen Schmerzreize und die stechend und piekend sind und die C-Fasern so eher so der dumpfe Schmerz, wenn man das mal so in so einer Runde unterbricht.
Ja, das kann ich jetzt nachvollziehen. Also wenn du das jetzt so sagst, Steffen, ja, diese Kategorisierung, also das eine sticht es so impulsartig und das andere, naja, bevor man zum Zahnarzt geht, sage ich jetzt mal, da ist der Schmerz ja oft ja, so eine eher kontinuierliche Sache. Ja, jetzt Schmerzforschung. Warum macht man denn die? Das ist ja auch mal die erste Frage, die sich ja generell bei wissenschaftlichen Themen stellt. Warum macht man das?
Also die Schmerzforschung an sich ist ein unheimlich großes, breites Feld. Ja? Wir füllen sozusagen bloß eine Nische aus. Es geht in der Schmerzforschung zum einen eben in diesen großen Bereich der Diagnostik. Wie diagnostiziert man den Schmerz? Wie diagnostiziert man Akutschmerzen, chronische Schmerzen, Schmerzen bei Kindern, Schmerzen bei Eltern? Gibt es Geschlechtervergleiche? Und natürlich dieses große, breite Feld, das ist die Therapie des Schmerzes einerseits eben, was die ganze Energetika-Vergabe bei Schmerzen betrifft. Wie vermeidet man sozusagen Süchte bei Opiaten? Was gibt es für psychologische Schmerztherapieverfahren? Also es ist ein ganz breites Feld, sag ich mal. Wir füllen mit der automatischen Schmerzerkennung eben bloß einen geringen Teil oder einen modernen Teil, das sage ich jetzt mal so, innerhalb der Diagnostik aus.
Und jetzt ist das Stichwort ja schon ein paar Mal gefallen, die automatische Schmerzerkennung oder Schmerzbeurteilung. Warum macht man das? Was hat das, was kann oder was bringt das für Vorteile?
Genau, unsere Vision in diesem Projekt ist, man muss dazu sagen, dass wir da nicht alleine sind. Wir haben Projektpartner an der Universität Magdeburg, die Informatiker sind. Ich bin ja von Haus auf sozusagen Psychologe und die Vision ist, überhaupt seit der Geschichte, wo man sich mit Schmerz befasst hat, hat man immer wieder versucht, den Schmerz objektiv, reliabel, das heißt genau und valide, das heißt gültig praktisch zu erfassen. Das ist uns heute bisher nur mangelhaft oder sagen wir mittelmäßig gelungen, gerade bei Akutschmerzen von Kindern und Älteren. Insofern entstand die Vision, dass man das in irgendeiner Form automatisch macht, in Form eines multimodalen technischen Settings, mit dem Ziel, robust, objektiv, genau und gültig Schmerzen zu erfassen und dementsprechend dann auch zu intervenieren.
Also ich denke jetzt gerade mal daran, es gibt ja Leute, die machen aus einem Schmerz, ja, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber ich habe manchmal den Eindruck, gewisse Leute, die machen ein Riesendrama drum. Und ja, da frage ich mich auch manchmal, ist das jetzt, tut das wirklich so weh, wie die das da machen? Und das ist also bei euch auch irgendwie, dass ihr versucht, das dann zu objektivieren. Macht die Person jetzt nur ein Drama? Ist ja auch nicht unbedingt jetzt was Negatives, aber gibt vielleicht nicht den Schmerz in dem Maße wieder.
Ja, ich würde eher sagen, das ist so ein Nebenbauplatz im Moment, muss ich dazu sagen. Natürlich ist das auch interessant und ich habe übrigens heute da noch mal nachgelesen, dass es eigentlich eher tendenziell eine Seltenheit ist, diese Hypochondrie, wie man das sagt. Ach so. Also man sollte das eher versuchen auszublenden und den Schmerz des Patienten ernst nehmen. Unser Fokus ist zentral darauf gerichtet, in der Umsetzung dieser Technologie, dass gerade Personen, die nur eingeschränkt kommunizieren können, wie eben ein kleines Kind oder von mir aus auch ein Baby oder eine ältere demente Person, die einfach nicht ihren Schmerz kommunizieren kann, das robust zu erfassen.
Also es geht letztendlich und deswegen auch diese Signalverarbeitung, deswegen auch Sascha, deine Aufgabe innerhalb des Projekts, dass man das irgendwie, sag ich jetzt mal, messtechnisch erfasst und dann versucht mit irgendwelchen mathematischen, informatischen Verfahren dann auszuwerten, um da mal was zu kriegen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine klitzekleine Musikpause und danach schauen wir uns mal das Setting, nennt sich das, gell, an. Also das Setting, das heißt, wie ist das Experiment aufgebaut? Ja, irgendwie passt das Lied zu unserem Thema. Es geht nämlich heute in der Plattform um das Thema Schmerzforschung und genauer gesagt darum, wie man Schmerz jetzt messtechnisch erfassen kann, sodass man also eine irgendwie vom Ziel her eine objektive Auswertung von dem Ganzen oder Bewertung kriegt. Ja, wie sieht jetzt so ein experimentelles Setting aus? Welche Maschinen oder Geräte werden da benutzt? Wie geht's vor sich?
Also zunächst ist es eben so, dass die Versuchsperson oder Participant, sagt man auf Englisch, platziert wird und in unserem Setting drei Kameras vor sich hat, eine direkt frontal, eine sogenannte Pi-Kamera um 45 Grad links und rechts davon versetzt, sodass wir sozusagen dreidimensional das Gesicht, also auch eine Form der Bewegung, aufzeichnen können. Und haben dann noch eine Kinect, die vor allen Dingen genannte Körperbewegung und auch Hautverfärbung aufzeichnet. Das ist sozusagen der visuelle Teil, der von unseren Kooperationspartnern in Magdeburg gestützt wird. Und wir sind sozusagen zuständig für die sogenannten Biopotentiale. Biopotentiale bedeutet eben, dass Signale aus der Peripherphysiologie aufgezeichnet werden, wie der Hautleitwert. Da ist eben entscheidend, inwiefern Elektrolyte von der Hand aus geschüttet werden und sich der Hautleitwert diesbezüglich verändert. Die Elektromyographie, also die Muskelaktivierung, und die zeichnen wir auf den Trapezius, das ist die Schultermuskulatur, den Zygomaticus, vereinfacht gesagt der Lachmuskel oder eben den Korrugator, der gerade aktiv ist, wenn man ein bisschen grimmig schaut. Und natürlich letztendlich das EKG, also die Kardiosignale, die Signale, die vom Herz kommen. Und wir haben auch sogenannte EEG-Daten aufgezeichnet. Das sind praktisch die sogenannten, was unter alles unter Gehirnstrom läuft, 21 Elektroden.
Ja, ich denke, jetzt komme ich so ein bisschen ins Spiel. Denn auf dieses Thema Schmerzforschung und auf dieses Thema Objektivierung, messtechnische Erfassung bin ich eigentlich über eine Kollegin gestoßen, die Elke Traue. Das ist die Frau von eurem Chef, der Herr Professor Traue. Und sie hat mir das erzählt, was ihr da gerade macht. Und dann fand ich das also so spannend, dass ich mich einfach als Messperson, als Versuchsperson oder wie Participant, ja, als Participant dann gemeldet habe, weil ich es einfach toll fand. Ja, und aus meiner Sicht hat das Ganze jetzt natürlich so ausgesehen, es geht um Schmerzforschung, also muss man irgendwo einen Schmerz erzeugen. Und das war so ein Element, ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Ausdruck heißt, das hat man auf den Unterarm gekriegt, in meinem Fall auf den rechten, so kurz überm Handgelenk. Steffen, wie heißt das Teil denn richtig?
Das Teil heißt Pelletier-Element und ist von der Firma Medoc in Israel. Wir haben uns für diese Gerätschaft entschieden, weil es eben auch in der Literatur sehr gelobt wird und man mit diesem Gerät äußerst präzise und kontrolliert genau Schmerzen induzieren kann und andererseits eben auch sicherstellen kann, dass man denjenigen, wo man das praktisch die Schmerzen induziert, auch kein Gewebe verletzt und die Versuchsperson unbeschadet unser Labor wieder verlässt.
Also genau gesagt, das, was jetzt also Pelletier-Element genannt wurde, wenn ich es richtig gehört habe, da wird Hitze erzeugt. Also es wird zum Teil richtig heiß, sauheiß, also zumindest subjektiv. Objektiv sind es 50 Grad, hast du mir damals erzählt. Ab da schützt einen die Maschine.
50,5.
Oder 50,5, da kann ich mich nur erinnern, dass das du mal gesagt hast, jetzt hatte ich die Maschine beschützt. Also so bevor die Versuche also losgehen, bevor man da verkabelt wird, war die Geschichte die, da habe ich also dieses Pelletier-Element da am Arm gehabt und ein Mäuschen, eine Computermaus gekriegt und dann hat man auf verschiedene Temperaturen hochgefahren, also das hat man immer viermal wiederholt, glaube viermal war es, und dann musste ich immer drauf drücken. Also das erste war, glaube ich, ich merke überhaupt was. Also merke, jetzt wird es warm, irgendwann es wird unangenehm, dann es tut weh und dann am Schluss jetzt halte ich es nicht mehr aus. Also das war so die Stufe, das war so die Aufgabe und viermal wiederholt, dass man etwa die gleiche Sache gekriegt hat. Und da war das eben so beim nicht mehr aushalten, weil ich immer gefragt habe, wie viel Grad waren das jetzt? Also zum Beispiel, weil wo es heftig wehgetan hat, da war glaube 46, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Und beim anderen, wo ich es dann nicht mehr ausgehalten habe, also mehr oder weniger fast unterm Tisch lag, aber da waren es dann also diese 50,5 oder was auch immer. Ja, und dann ging es auf so einen bequemen Stuhl und dann hat man das alles, was du vorher erzählt hast, da so angeschlossen. Also diese 21 Kabel waren es, im EEG so eine Art Bademütze drauf, dann EKG, das kennen ja die meisten von euch, was man so am Brustbereich diese Elektroden anbringt und dann... Was war noch? Ja, du hast gesagt, Hautleitwert, also für kurz gesagt, man schwitzt. Also die Elektrolyte, so gemeinhin, es schwitzt. Und dann war noch die Myografie, also die Muskelbewegung bei diesen drei Muskeln. Das war so das Ganze und dann eben noch das Kamerazeug drumherum. Kinect kennen ja vielleicht auch ein paar von euch, das ist ja bei Spielekonsolen braucht man das ja. Also ein ganz hochwissenschaftlicher Einsatz von dem Ding, was uns gleich nur die Gamer kennen.
Ja, aber hat die ja sehr gut herausgestellt, die Kamera, ja. Vor allem für die 3D-Aufnahmen
und Kamera. Da hast du schon ein bisschen was gemacht mit den
3D-Aufnahmen. Ich persönlich jetzt nicht. Die visuelle Verarbeitung übernimmt unsere Kollegen in der Uni Magdeburg. Die sind da praktisch in der computergestützten Gesichtsmimikauswertung da dran.
Und das Ganze wird aber natürlich, weil du sagst, die werden das da aus, wird irgendwo alles, ich denke mal, synchron oder simultan aufgezeichnet. Alles gleichzeitig, dass ich dann weiß, wenn ich jetzt das komische Gesicht mache, dann, jetzt mal ein bisschen flapsig erzählt, dann geht der Hautleitwert ja da hoch oder sonst was.
Richtig, eigentlich.
Und gut. Ich drehe jetzt mein Gesicht dahin, also dass man da so Vergleiche hat.
Ja.
Wie viele Daten fallen denn da? Habt ihr das so grob?
Also man kann sagen, dass praktisch nach zwei Messungen, zweimal zwei Stunden sind das dann sozusagen Computer voll ist.
Dann ist also für die Informatiker, ich denke so 20 Terabyte.
Wow. Das ist richtig, richtig viel. Weil andererseits sind es ja auch viele Signale, wenn man sich alleine überlegt.
Gigabyte.
Ja, gut, weiß man es nicht. Ja, gut, Giga, aber ist auch viel.
Ja, richtig viel.
Das ist auch viel. Ja gut, dann würde ich noch mal so ein bisschen erzählen und wenn ich irgendwie was falsch wiedergebe, dann korrigiert er mich halt, wie das Ganze dann ablief. Ich meine, die ganze Reihenfolge kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ich sage,
ich wollte noch kurz noch mal sagen, was der Rudolf gerade erzählt hat, wie das begann mit diesen vier Reizen, dass wir das Kalibrierung nennen. Also bevor das überhaupt losgeht, das ist ganz wichtig. Es hängt damit zusammen, dass der Schmerz eine individualspezifische Angelegenheit ist. Sozusagen jeder Mensch hat eine eigene Schmerzschwelle und eine eigene Toleranzschwelle und da müssen wir eben diesen Versuch anpassen. Ja? Sonst wird es unter Umständen passieren, dass die Versuchsperson das als lächerlich empfindet, also dass es gar nicht wehtut, oder beziehungsweise, dass wir jemanden viel zu hoch reizen. Das wollen wir nicht erreichen.
Genau. Also jeder hat ja so ein eigenes Schmerzempfinden. Das hast, glaube ich, vorher vor der Musik auch so mal kurz erzählt. Gibt es denn da so Statistiken? Manche sagen ja, Männer sind wehleidiger. Stimmt das?
Ich habe auch nochmal genau in der Literatur geschaut und kann auch sagen, bezüglich unserer Ergebnisse, dass die Frauen eindeutig niedrige Schwellen haben, also insofern werden die Frauen wehleidiger.
Aber es kann nicht sein, die Männer jammern mehr. Das ist eine andere Geschichte, aber das kriegt man ja. Ja, ich denke, die Leute, die zu euch kommen, die unterstützen das ja, die wissen ja, um was es geht. Die tendieren ja wahrscheinlich eher nicht zum Jammern, sonst würden sie ja nicht kommen.
Ich glaube, da gibt es sehr viel populärwissenschaftliche Literatur, damit hängt das zusammen, dass das so in der Gesellschaft ist. Aber wir finden das nicht.
Ja.
Die Schwellen der Frauen sind eindeutig niedriger.
Ja. Wie gesagt, den eigentlichen Ablauf oder die Reihenfolge, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das waren, glaube ich, aber insgesamt drei Phasen, wo diese Hitzestimulierung erfolgt. Ich glaube, dreimal war das, die Hitzegeschichte. Zweimal. Also gut. Da waren es zweimal, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber jedenfalls innerhalb dieser Phasen war. Man wusste nie, wann kommt jetzt der Schmerz, und man wusste nie, wie stark ist er. Also es kam manchmal vor, dass zweimal hintereinander nur so, naja, ganz leichtes Kribbeln, sage ich jetzt mal, ein bisschen untertrieben, und manchmal da kam eben auch unter Umständen mal dreimal der heftigste. Ja. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens an mir selber gemerkt, ich habe mich immer, wenn der Schmerz ganz heftig war, immer nach rechts unten weggedreht, den Kopf, immer. Ist es bei allen so oder ist das auch verschieden?
Also mimisch ist es ganz deutlich individualspezifisch. Es gibt Leute, die eben, wie du sagst, die gehen eher nach links oder eher nach rechts oder ziehen sich zusammen, oder es gibt auch Leute, die, man sieht es ihnen gar nicht an, aber man sieht es dann eben in dem Biopotenzial.
Also wie gesagt, bei mir, jetzt wisst ihr es, wenn ihr mich mal seht und ich drehe mich so verzogenes Gesicht nach unten rechts weg, dann tut irgendetwas ganz heftig weh. Ja, und dann war noch etwas, da waren dann noch Bilder anzugucken. Und die Bilder, die waren ein, waren schön und so gefühlsmäßig, manche neutral, und da gab es auch so richtig eklige Sachen, wo ich gedacht habe, wo habt ihr eigentlich diese Bilder her?
Das sind die sogenannten National Affective Picture Systems. Wir haben jetzt diese Bilder, und Filme waren ja auch dabei, das hat man jetzt noch nicht angesprochen, mit verwendet, weil ein Forschungspunkt bei diesem Projekt auch war, sozusagen Emotionen von Schmerzen sozusagen, rein statistisch, aber dann letztendlich, wo wir dann auch noch später hinkommen, hinsichtlich der automatischen Klassifikation zu trennen. Insofern ist das mit eingeflochten.
Das heißt also, jetzt auch hier mal wieder verkürzt gesagt, verziehe ich das Gesicht, weil es weh tut, oder verziehe ich das Gesicht, weil da irgendein, naja,
sehr gut,
ekliges Bild da ist.
Ja, oder eine Erfahrung oder Wahrnehmung.
Ja, es können aber auch schöne Sachen sein. Ja, vielleicht guckt man da auch mal etwas komisch. Ja.
Das ist richtig.
Es gibt ja Leute, die sagen, ja, wenn einer, okay, lassen wir das mal an das Thema. Und dann waren auch noch Filme zu gucken, so kurze Ausschnitte, so Videos. Und auch hier Dinge, die mal zum Lachen waren, Dinge, die ganz ernst und Drama waren, wo man gesagt hat, also jetzt sollte man eigentlich gleich das dicke Taschentuch auspacken, und dann aber auch wieder so Horrorschinken, wo man dann immer damit rechnen musste, das ist eklig und so weiter. Und man musste, glaube ich, immer noch das Bewerten irgendwie ankreuzen oder ich glaube irgendwo mit der Maus draufklicken,
richtig, ja.
Wie stark empfinde ich jetzt diese Emotion, finde ich das jetzt. Naja, oder sage ich, ist das jetzt super eklig oder wahnsinnig gefühlslustig, das muss man, glaube ich, auch noch machen. Genau.
Also es war so, dass für jede Basisemotion, nach Paul Ekman, drei Filme gezeigt wurden, zum Beispiel drei schöne Filme, und dass wir anhand deines Ratings in dem Fall dann sehen, welcher Film die größte Präferenz für diese Basisemotion ist, und die wählen wir dann für die Klassifikation dann letztendlich auch aus.
Ja, und so war es, glaube ich, mit allem drum und dran. Das, glaube ich, doch 3 Stunden gedauert. Weiß ich nicht mehr. Also ich meine, mit diesem Vorversuch, um zu gucken und so weiter. Und dann, bis man wieder irgendwann die Bademütze runter hat und den Kopf wieder sauber gemacht. Ich glaube, 3 Stunden waren so
insgesamt. Ungefähr von der Begrüßung bis zum Auf Wiedersehen.
So circa. Ja, und Sascha hat ja schon erzählt, dass eine Riesenmenge Daten angefallen ist, und wenn dann die Versuchspersonen da waren, wie viel habt ihr denn überhaupt gehabt, fällt mir jetzt gerade noch ein. Wir haben
90 Versuchspersonen gehabt, eine jüngere Gruppe, die geht ungefähr von 20 bis 35, eine mittlere Gruppe 36 bis 50 und die ältere Gruppe von 51 bis 65, so also 30, 30, 30, und diese Gruppen waren dann eben jeweils nochmal getrennt in Geschlechter, also Männer, Frauen, also jeweils 15 Männer, 15 Frauen.
Das heißt also, ihr habt insgesamt so doch ein solides Potenzial an Versuchspersonen, an Participants, gehabt. Ja, und dann wertet man dann diese Daten natürlich aus, und wenn es um die Datenauswertung geht, da kommt natürlich auch der Sascha zu Wort, und das machen wir jetzt aber nachher. Soll ja ein bisschen spannend werden. Radio Free FM, die Plattform. Unser Thema heute Schmerzforschung und bei mir zu Gast Dr. Steffen Walter und Sascha Gruß von der Sektion Medizinische Psychologie der Universität Ulm. Vor der Musik, wer da schon zugehört hat, haben wir uns unterhalten, wie man die Schmerzforschung oder wie man Schmerz objektiviert, wie man das messen kann. Und ich habe so ein bisschen erzählt aus meiner Erfahrung als Versuchsperson, wie man die Daten gewonnen hat. Und jetzt sind da eine ganze Menge Daten auf dem Computer. Ja, und jetzt fängt, sage ich jetzt mal, die eigentliche Arbeit an, Steffen.
Ja, es ist dann so, dass, ich hatte es schon betont, eben sind zwei Forschungsgruppen beteiligt. Die einen, die die Biopotenziale aufnehmen, die anderen eben die Videosignale. Zunächst erfolgt ein Pre-Processing von jeder Gruppe getrennt. Das haben wir unter anderem mit Brasileiros zusammen gemacht. Und zunächst müssen also die Daten mehrmals gefiltert werden, selektiert werden und so weiter und so fort. Und wir haben dann eben erstmal jetzt sogenannte Feature extrahiert. Feature sind sozusagen mathematische Merkmale, die man jetzt aus den, wie man das Signal zerlegen kann, und haben da jetzt 157 Feature. Die haben wir statistisch zunächst erstmal getestet, inwiefern dann wir dann sehen, wie man den Schmerz statistisch quantifizieren kann. Und der Sascha ist jetzt dabei, sozusagen mit automatischen Erkennern daran zu gehen, und sagt jetzt was dazu.
Also vereinfacht gesagt, wie der Steffen Walter schon gesagt hat, werden ja Merkmale extrahiert. Das sind bestimmte Eigenschaften, die zum Beispiel für ein Signal stehen. Ja, das kann eine Amplitude sein, das kann der Frequenzbereich sein und so weiter. Alles Erdenkliche. Was wir jetzt tun, ganz vereinfacht gesagt, wir wollen ja Computern beibringen, Schmerzen von Menschen anhand von Biosignalen zu erkennen, ja. Und dazu benutzen wir sogenannte maschinelle Lerner, auch Klassifikatoren genannt. Das sind im Endeffekt künstliche Systeme, die in unserem Fall versuchen, mit mathematischen Methoden Muster in Biosignale zu erkennen und zu erlernen, die dann schlussendlich, also die Muster stehen dann, die dann schlussendlich für den Schmerz stehen sollen. Ja, das ist dann der Sinn. Und wenn diese Muster dann aus den Merkmalen erlernt wurden, können praktisch später diese Systeme hergezogen werden, um auch unbekannte Signale dann entsprechend zu beurteilen und zu klassifizieren. Das heißt, in eine Gruppe oder in eine Klasse, in eine bekannte Gruppe oder in eine bekannte Klasse einzuordnen. Das heißt also, wenn ich später diesem künstlichen System dann ein unbekanntes Biosignal von einem Menschen einschleuse, dann schmeißt er mir am Schluss aus, hat der Mensch zu dem Zeitpunkt gerade Schmerz oder hat er nicht, hat er keinen Schmerz? Und wenn er Schmerz hat, ist es vielleicht auch noch in der Lage zum Unterscheiden, ist es ein großer Schmerz, ein mittlerer Schmerz oder ein kleiner Schmerz?
Also das System lernt sozusagen, richtig, aus diesem ganzen Datenwust, sage ich jetzt, ja, mal etwas zu machen, wo, wenn ich ein unbekanntes Signal reintue, das dann irgendwo ausgibt, das, ja, war jetzt so und so. Also ich habe da mal so ein Stichwort gehört, neuronale Netze, hat es damals mit was zu tun, so ein bisschen, also diese Technik, die dahinter steckt.
Neuronales Netz ist ein Klassifikationsverfahren, das ist richtig, aber das benutzen wir nicht. Wir benutzen sogenannte Support-Vector-Maschinen. Sagen wir mal so, okay, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, dann würde ich hier den Rahmen sprengen.
Nee, das müssen wir nicht vertiefen. Aber es sind Lernverfahren.
Genau, im Endeffekt war das Sinn unseres Schmerzexperiments, Schmerzen zu induzieren, damit wir ja solche Biosignalreaktionen vom Menschen erhalten, wo wir wissen, diese Reaktion steht für Schmerz, damit wir auch nachher einen Klassifikator mit bekannten Mustern füttern können. Mhm. Also er muss ja wissen, dieses Muster steht für Schmerz und lernt dann daraus, um dann später ein unbekanntes Muster zu unterscheiden. Mhm. Ja. Er vergleicht es praktisch oder ja.
Und das Ganze kann also nicht nur unterscheiden, nehme ich jetzt mal an, Schmerz oder Nicht-Schmerz, sondern auch wie heftig, weil sonst hätte ich ja nicht müssen da ein paar Mal die Maus drücken bei verschiedenen Schmerzstufen.
Genau, das ist dann praktisch, ich sag mal, die nächste Stufe zwischen Unterscheidung von Schmerz und Nicht-Schmerz. Und wenn er sich mal sicher ist, dass er sich in der Gruppe von Schmerz befindet, hoffen wir es noch nicht ganz, also soweit sind wir noch nicht, aber dass er noch dann die vier Intensitäten noch unterscheiden kann, drei Intensitäten, die wir den Probanden zugefügt haben. Ja.
Ja, an welcher Stelle seid ihr denn, oder welche Datenarten habt ihr denn ausgewertet? Wir haben ja vorher gehört, also du machst die Bio-Signale.
Also wir persönlich haben uns jetzt speziell die EMG-Daten angeschaut. Das sind praktisch die Muskulatur, der Lachmuskel und der Stirnmuskel und Trapezius. Dann den Hautleitwert selber, die Herzrate oder EKG an sich und das war's,
klar. Das war's. Genau.
Das EEG haben wir jetzt hier mal weglassen. Das kümmern wir uns vielleicht noch später, aber das waren die Hauptkanäle, die wir bis jetzt verarbeitet haben. Und sieht eigentlich mal ganz gut aus, so viel können wir, glaube ich, verraten.
Also in der Statistik ist das sehr überzeugend. Gelingt die Quantifizierung des Schmerzes auch innerhalb der Schmerzlevel eigentlich hervorragend. Also wir können da schon die ersten Resümees praktisch herausgeben, dass eben der Zygomaticus, das hatte ich vorhin schon angesprochen, der Lachmuskel, ja, sozusagen sehr zuverlässige Quantifizierung liefert. Das kann man sich auch irgendwie vorstellen, wenn man sozusagen starke Schmerzen hat, kneift man so das Gesicht zusammen. Ja. Ja. Und was relativ interessant ist, gerade bei der Elektromyographie, aber auch bei den Hautleitwerten, dass die Amplitude ein entscheidendes mathematischer Hinweis ist, Schmerzen zu quantifizieren.
Und da habt ihr jetzt also schon richtig, sage ich jetzt mal, herausgefunden, etwas, was so mal schon für die Praxis relevant sein könnte.
Ja, das geht jetzt ganz klar ins Publizieren. Es soll rausgeposaunt werden,
die
Hälfte.
Die Publizierung oder Publikation. In dem Zusammenhang, wenn das also so ein bisschen schon, was heißt ein bisschen, wenn da so richtig Werte rausgekommen sind, so richtig die Lernverfahren irgendwo funktionieren, dann muss man das doch in der Praxis, sage ich jetzt mal, mal auch ein bisschen ausprobieren, nicht nur im Labor. Macht ihr da schon was?
Ich sag gleich was dazu, aber ich wollte noch was dazu sagen, was jetzt alles praktisch noch gerechnet werden muss, wo wir noch sind, bevor der nächste Schritt kommt. Also wir haben hier zwei Zeitpunkte, den Klassifikator zu trainieren auf der ersten Phase des Schmerzes und auf der zweiten und sozusagen zu schauen, inwiefern stabil die Algorithmen sind. Und was jetzt noch fehlt, es wird sich jetzt wahrscheinlich der Hörer fragen, was ist mit den Videosignalen sozusagen? Die sollen dann letztendlich, die machen dieselben Preprocessings wie wir oder ähnliche und die sollen dann sozusagen mit reinfusioniert werden und möglichst eine hohe Erkennung gewährleisten. Ja, der nächste Schritt ist jetzt ganz klar, wir planen noch weitere Experimente, aber wir wollen tatsächlich in einem klinischen Setting Aufnahmen machen. Auch wieder hoch multimodal und aufgelöst, in dem Fall aber eben mit Akutschmerz. Das wird in Brasilien gemacht werden mit unseren Kooperationen eben. Dort werden es Leute sein, die eben einen schweren Unfall hatten und dann schwere Verbrennungen und wir werden ungefähr 4 bis 6 Wochen aufzeichnen.
Und diese Leute, das ist klar, die können sich ja zum Teil auch gar nicht verbalisieren. Das heißt, also da ist es wirklich das, was du vorher oder was ihr vorher gesagt habt, da hat es auch mehr als Sinn. Ja, vielleicht, glaube, du hast mir das irgendwann mal erklärt, wie viel Opiate gebe ich denn jetzt eigentlich?
Dass zum solche Beispiel, Dinge
das ist eine Fragestellung. Dass das nicht eine Fragestellung ist. Okay, also haben wir zum Thema Datenauswertung alles, wahrscheinlich noch lange nicht alles.
Das war nur so
angerissen.
Ja.
Ich stelle mir das also zunächst einmal wahnsinnig schwierig vor. Ich meine, wenn man sich mal so diese Diagramme anguckt, ich habe mir in letzter Zeit so mal ein kleines bisschen, das sind ja irgendwie, also für den Laien, der da reinguckt, Sammelsurium von irgendwelchen wilden Zacken. Und wie holt man denn da die Daten raus irgendwie? Also vereinfacht gesagt, vielleicht geht es gar nicht einfach zu erklären, aber vielleicht kann man es doch erklären.
Die Signale werden ja am Anfang gefiltert erstmal. Dann gibt es ja verschiedene Bereiche, wo man ansetzen kann, in denen man die Merkmale, die für dieses Muster stehen, finden kann. Zum Beispiel im Frequenzbereich sagt dir fast Fourier-Transformation oder sowas, ja. Ja. Oder im Amplitudenbereich, dass man zählt, wie stark war die Amplitude beim Schmerz und so weiter. Dann kann man natürlich auch Merkmale extrahieren, die eigentlich so von Vorstellungen nicht mehr ganz so fassbar sind. Das ist dann zum Beispiel die Abstände der zweiten Ableitungen und so weiter. Ja. Also es ist auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, da was rauszufinden, welche Merkmale am Schluss überhaupt sinnvoll sind, die dazu beitragen, dieses Schmerzmuster aufzuklären. Deswegen betreiben wir am Schluss, wir haben so viele Features extrahiert, oder Merkmale, sorry, ob wir nachher alle verwenden, sei dahingestellt. Es kann ja sein, dass es diese maschinellen Lerner uns von den 150 Features einfach 100 rausschmeißen und sagen, die sind für uns gar nicht relevant. Uns langen 50 Features, um zu erkennen, da hat der Mensch Schmerz oder kein Schmerz.
Und das Signifikanteste, wenn ich jetzt das richtig aufgepasst habe, vom, auf was der Steffen sagt, der Zygomaticus, der hat also sehr hohe Signifikanz. Gell?
Das ist richtig.
So ist das. Ja, dann möchte ich jetzt das mit den Messwerten jetzt nicht mehr allzu sehr vertiefen, weil wir sollten ja nach der nächsten Musik noch so ein bisschen einen Ausblick schaffen, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Also einerseits, was macht man mit den Daten noch alles und wie soll es zumindest mal langfristig von der Vision her in die klinische oder praktische Anwendung übergehen. Radio Free FM, die Plattform, unser Thema heute Schmerzforschung, und bei mir zu Gast ist Dr. Steffen Walter und Sascha Gruß von der Sektion Medizinische Psychologie der Universität Ulm. Vor der Musik haben wir uns darüber unterhalten, wie man im Rahmen der Schmerzforschung die wahnsinnig viel anfallenden Daten auswertet. Wir haben auch so ein bisschen gehört vom Steffen und vom Sascha, welche Merkmale, sage ich jetzt mal, signifikant sind, um den Schmerz zu objektivieren. Und jetzt geht es darum, um Visionen, um Ausblicke. Was soll dann letztendlich bei dieser Forschung rauskommen?
Also wie gesagt, wir werden jetzt Messungen direkt in den klinischen Setting durchführen werden. Also wie gesagt, Personen nach schweren Unfällen mit schweren Verbrennungen, die circa maximal 6 Wochen gemessen werden, und da werden auch multimodal die Daten aufgezeichnet, also auch wieder das Video-Setting und die Biopotenziale. Da handeln wir uns jetzt folgendes Problem ein, was wir in der experimentellen Setting nicht haben. Im experimentellen Setting haben wir ganz genau spezifisch gewusst, wo erfolgt jetzt der Hitzereiz, und können später synchron die Sachen zusammenbringen und können dann sozusagen auch die Klassifikatoren, was der Sascha Gruß gesagt hat, antrainieren. Das ist immer das Problem, dass man sich erst so ein bisschen sträubt, das Labor zu verlassen, aber irgendwann ist es einfach notwendig. Wir müssen uns dann sozusagen gewisse Grundwahrheiten überlegen, an welchen Punkten ist es interessant, später zu schauen, Sachen anzutrainieren, zu vergleichen. Und da haben wir uns gedacht, dass da gerade die Analgetika-Vergabe, also das Anspritzen unter Umständen der Opiate oder auch von anderen Analgetika, das als Triggermaß zu nehmen. So könnte man dann sozusagen 5 Minuten vor oder 10 Minuten vor der Anflutung den Klassifikator trainieren, 10, 20, 30 Minuten oder 40 Minuten später nochmal schauen, wie verläuft das jetzt. Das ist ein sehr genaues Maß. Des Weiteren kann man jetzt sogenannte Wundbehandlungen nehmen, die oft gerade bei Verbrennung einen sehr starken Durchbruchsschmerz, also die Personen, muss man sich vorstellen, haben ja eigentlich immer Schmerzen. Und relevant ist dann für uns also so der akute Schmerz, was auch Durchbruchsschmerz genannt wird, dann zu erfassen. Das sind so die absehbaren Ziele. Wir wollen da ungefähr 10 Personen messen. Aber damit hört sozusagen die Forschung nicht auf. Wie wir bereits am Anfang sagten, ist ja eigentlich die Gruppe für uns interessant, die wirklich überhaupt sich nicht mitteilen können, und das sind sozusagen kleinere Kinder bzw. ältere Menschen im fortgeschrittenen Dementenstadion, und das soll dann der nächste Schritt sein. Und
Das heißt also, wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, demente Leute, die sollen ja zum Teil, was heißt nicht zum Teil, dann versucht man die ja auch zu aktivieren, die sollen sich ja weiter bewegen, also auch wenn sie dement sind, nicht einfach im Sessel rumhängen, weil dann wird es nicht besser, eher noch schlimmer, noch schneller. Und ja, die werden ja zum Teil, das sind ja, wie heißt es, Physiotherapeuten, ich muss jetzt immer diese Fremdwörter, also früher ist halt kranker Gymnast. Also, die arbeiten ja mit diesen Leuten und man muss ja da aufpassen, geht das, hält es die Person noch aus, trainiere in den Schmerz rein, sehe ich das so richtig?
Ja, es ist eben gerade so bei Kleinkindern oder eben Dementen, wenn wir jetzt sehen anhand unserer Erkenner, dass die Person zu große Schmerzen hat, dann sollte natürlich in irgendeiner Form die Zuwendung für die Person verstärkt werden, das zum einen. Zum anderen eben ist das natürlich ein Hinweis, deswegen fragt man ja nach Schmerzen in der Klinik, dass es irgendwelche Komplikationen gibt, dass sich hier irgendwas verändert. Man sagt so tendenziell, wenn sich der Schmerz um 30% verändert, dann ist irgendwie was im Argen. Ja? Und als drittes wäre dann eben die ganze Einstellung der Analgetika-Vergabe zu ändern. Man muss dann eben doch ein Opiat verabreicht werden, muss die Dosis verändert werden. Oft ist es eben das gerade das Problem, dass man nicht weiß, was die Leute für Opiate vertragen oder nicht. Vertragen sie sie gar nicht oder schlagen sie bei einer zu geringen Dosis einfach nicht an. Das ist dann hochrelevant.
Also das hilft letztendlich, wenn man jetzt mal, da kommen wir ja schon ein Stück weit in diese Schmerztherapie ein bisschen rein.
Ja, ist recht.
Es hilft letztendlich, diese Schmerztherapie ein bisschen gezielter zu machen. Ja, gebe ich jetzt zu viel, gebe ich zu wenig oder mache ich es angemessen? Man will ja auch nicht den Patienten vollpumpen. Immer wenn ich den bis zum Anschlag mit irgendwelchen Sachen vollpumpe, dann lässt der Schmerz nach, aber vielleicht auch was anderes, was man nicht will. Ja. Das ist, glaube ich, so richtig gesehen.
Genau, gerade bei Opiaten ist es ja dann so, bei einer Langzeitbehandlung, dass derjenige abhängig wird. Das will man natürlich möglichst vermeiden, dass die Leute oralisiert werden, also möglichst nicht zu lange praktisch Injektionen bekommen oder Schmerzpumpen. Das ist so der Ausblick. Ja. Was natürlich auch entscheidend ist, ist, dass man dann für ein Monitoring gerade sozusagen in der Übergabe beispielsweise dann jedes Mal bestimmte Daten vor Ort hat, wo man dann beispielsweise die Nachtschwester schauen kann, was ist am Tag passiert, wie hat sich das verändert. Bisher haben wir sozusagen meistens bloß eine Schmerzskalierung mit der visuellen Analogskala. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, die 2, 3 oder 4 Mal am Tag gemessen wird. Wir zeichnen sozusagen 512 Punkte in der Sekunde auf. Insofern haben wir einen viel besseren Verlauf, was im Schmerz praktisch passiert ist.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite denke ich, das Ganze soll ja nicht so kompliziert sein in der Praxis. Ich meine, da kann ich ja, wenn jetzt da so ein Patient liegt, dem kann ich ja nicht immer diese Bademütze mit den 21 Kabeln aufsetzen. Ich denke, da wird eines eurer Ziele auch sein, das Zeug zumindest so handhabbar zu machen, dass man da nicht allzu viel anbringen muss.
Das ist richtig. Also dieses, ich sag immer kosmetisch, also dieser kosmetische Aspekt spielt eine große Rolle. Das ist natürlich nicht unser Forschungsfeld. Das ist eher so die Industrie, die ständig versucht, die Sensoren, Elektroden zu verkleinern und zu verleichtern. Mhm. Praktisch am besten so zu machen, dass man sie gar nicht sieht. Mhm. Und auf diesem Feld wird unheimlich geforscht. Es gibt auch zwischen diesen Firmen eine sehr hohe Konkurrenz. Ideal wäre, wenn man gerade das EEG erfasst, unter Umständen bloß irgendwelche Sachen aufsprüht, sozusagen ein sogenanntes Signal.
Ja. Also man möchte nicht wie Darth Vader aussehen.
Möglichst nicht. Es sei denn, der Patient möchte
drauf. Es sei denn, man ist ein Star Wars-Fan. Ja gut, dann bin ich jetzt also eigentlich schon ein Stück weit am Ende. Welche Dinge haben wir denn jetzt eigentlich noch vergessen? Es gibt ja immer so Sachen, da denkt man jetzt nicht so dran, es fällt einem später ein oder ihr wollt noch irgendetwas loswerden, beziehungsweise wenn nicht, dann kann man ja auch noch fragen, was habt ihr in nächster Zeit vor? Natürlich klar, diese Auswertung von den ganzen Sachen, aber vielleicht stehen auch schon andere Dinge am Horizont. Solche Sachen können wir jetzt noch ein bisschen besprechen.
Also ich wollte noch sagen, darüber haben wir sehr wenig gesprochen, das ist auch Saschas Part, das ist die Fusion letztendlich der vielen Signale, der Videosignale und der Biopotenziale. wie die zusammengebracht werden, das ist sozusagen nochmal eine Wissenschaft für sich, wo wir uns viel Rat holen, zum Beispiel auch von der Gruppe, von der Neuroinformatik in Ulm. Das ist sehr schwierig, äußerst komplex und vielfältig, wo wir jetzt noch gar nicht genau sagen können, wohin die Reise geht.
Also es wird einem nie langweilig, sagen wir mal. Das ist das, was die Forschung auch so irgendwie ausmacht.
Das ist eher so das Problem, dass wir so unheimlich viele Möglichkeiten haben. Ich habe viele Sachen jetzt auch ausgelassen, um das praktisch nicht zu komplex und zu diffus werden zu lassen. Unter anderem haben wir auch oder wollen wir auch bestimmte Erkennungsraten mit Persönlichkeitstypen vergleichen. Hat jemand mit Neurotizismus wert eine bessere Erkennungsrate und extrovertierte, das also, Männer versus Frauen, das ist ein ganz großes Feld.
Also da ist halt natürlich auch schwierig und man braucht eigentlich auch ein Stück weit ein Händchen oder ein Näschen, je nachdem, was mache ich jetzt, wo könnten eventuell die Dinge liegen, die mir dann weiterhelfen. Ja, das war doch fast ein perfektes Schlusswort. Also, dann wünsche ich euch natürlich das glückliche Händchen, das glückliche Näschen, dass ihr für die Leute, für die Patienten, die da draußen sind, die unter Schmerzen leiden, dass ihr da was tun könnt. Hört sich jetzt alles schon wahnsinnig vielversprechend an. Also, es ist ja schon richtig was rausgekommen. Ich meine, wenn man mal in die klinische Forschung dann geht oder in den klinischen Bereich, also diesen Schritt gemacht hat, da ist ja schon was passiert. Und da wünsche ich euch und den Patienten viel Erfolg, viel Glück und vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke auch, vielen Dank. Spaß gemacht. Ja.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.